Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen in den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Und heute geht es um den neuesten Marvel-Film Black Widow. Bevor wir aber darüber sprechen, begrüße ich ganz herzlich meinen wundervollen Ehemann und Mitpodcaster Benjamin. Hi.
Hallo. Oh, da war ich etwas zu schnell.
Das ist nicht schlimm. Wie geht's dir, Benni?
Ja, mir geht's eigentlich, also so mittel geht's mir. Ich habe wieder Zahnschmerzen. Wenn man so in die ganz alten Podcasts reinhört, ich weiß gar nicht, ob die noch oben sind, da findet man mich auch mit Zahnschmerzen und dauerhafter, diffuser Zahnproblematik. Sollten mittlerweile Zahnärzte zuhören, ich brauche Rettung und Hilfe in meinem Leben. Da wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr euch meldet und mich retten könntet, aber ansonsten glaube ich gerade, kann mich keiner retten und ich muss mich so ein bisschen durch die Zahnschmerzen quälen, was bei mir wirklich auch Monate dauern kann, weil es eben keine genauen Gründe dafür gibt. Ja, das ist ein bisschen unschön. Ansonsten geht es mir aber eigentlich sehr, sehr gut.
Ja.
Voller Abturner.
Ja, das tut mir auch sehr leid. Ich meine, also mir geht es auch gerade ganz gut. Ich habe nur, ich leide unter akuter Schwangerschaft. es dauert nicht mehr ganz so lange hier bei uns. Habe ich dann doch tatsächlich, weil ich immer noch vorsichtig bin wegen der Corona-Situation, einen Online-Geburtsvorbereitungskurs mir angeschaut, beziehungsweise bin gerade mittendrin. Und ich sag mal so, wenn man nur so Halbahnung von Dingen hat, sollte man die nicht unbedingt im Internet verbreiten. Also wir kennzeichnen hier, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und wenn man sich
ja, jetzt wär doch einfach mal konkret. Also sonst weiß man ja überhaupt nicht, was gemeint ist. Und das klingt jetzt auch so schlimm, als wenn wir uns über die armen Hebammen irgendwie urteilen würden. Das, die beiden haben ganz konkret, oder wolltest du das jetzt gleich noch erzählen? Also, weil ich finde, wir haben bestimmt auch schon viel Schwachsinn im Laufe unseres Podcasts erzählt. Da bin ich mir sicher, dass wir wirklich viel Unsinn verbreitet haben.
Ja.
Macht man einfach. Aber ich finde, es gibt halt so eine Gruppe von Unsinn, die man als Unsinn bezeichnen kann. Und dann gibt es so eine Sache, so das grenzt an Wahnsinn. Vielleicht muss man aber Fairness halber auch sagen, wenn man diese Linien zum Wahnsinn übertreten hat, dass man einfach auch nicht mehr fähig ist, den Wahnsinn zu reflektieren. So, jetzt.
Das stimmt.
Darf ich oder möchtest du?
Ja, ich glaube, also wir haben uns den zusammen angeguckt. Das ist ein Kurs quasi, wo zwei Hebammen einen so ein bisschen was für die Geburt so erzählen, die andere vorbereiten, wo sie professionell sind und auch viel Ahnung haben, machen die das sehr gut. Aber an manchen Stellen greifen sie halt Sachen auf, wo man sagt, na.
Jetzt eier doch nicht schon
wieder. Ja, bitte, los, hau raus.
Statt es einfach mal konkret zu erzählen, die haben an einer Stelle tatsächlich ganz konkret gesagt, damals im Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass manchmal die Frauen auf dem Feld während der Feldarbeit gebären mussten. Und weil sie einfach auch teilweise, die konnten nicht schreien oder stöhnen, weil sie eben auch noch leise dabei sein mussten. Und die Soldaten im Schützengraben konnten dann den gebärenden Frauen auf dem Feld zusehen. Und das, dann haben sie wirklich wortwörtlich gesagt, und diese eben stillschweigend gebärenden Frauen, während die Soldaten da im Schützengraben lag, das muss ein wunderschöner Anblick gewesen sein. So, das habe ich auf Video. Ich habe das ist ein Online-Kurs. Ich habe zurückgespult an der Stelle, habe es direkt mit meinem Handy gefilmt. Jeder, der es nicht glaubt, dass das Menschen im Internet sagen, der kann sich von mir einfach, schreibt mir eine E-Mail an spielkinderpodcast@gmail.com. Ich schicke euch das Video zu. Das ist bestimmt datenschutzrechtlich nicht erlaubt, aber das ist so eine krasse Kuriosität.
Also,
ich habe schon mal überlegt, das an die 1Live-O-Ton-Charts zu schicken.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Geht das?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die machen nur halt was frei im Fernsehen und in einem Radio verfügbar ist.
Da muss ich aber sagen, wie empathisch kann mich denn eine Hebamme auf eine Geburt vorbereiten? Und da sind wir wieder dann bei dem, was Schwachsinn und Nicht-Schwachsinn verbreiten. Die ist, glaubt, dass eine Frau, die keine Geräusche von sich geben durfte in einer Zwangssituation, dass das ein wunderschöner Anblick war, während sie im Krieg leidig ihr Kind auf dem Feld gebären musste. Ja. So, also ganz ehrlich, ich muss erst
raus. Lass es raus.
So wie du später dein Kind. Da muss man fragen, Meinst du wirklich, dass sie so viel Empathie hat für Menschen, dass sie mich auf die Geburt vorbereiten kann oder beziehungsweise dich? Also müssen wir jetzt nicht hier beantworten, aber das ist so ein bisschen das, was mir Sorge macht. Also ich kann mir den Vorgang auf einem Feld gebärend im Krieg nicht so richtig schön vorstellen.
Ja, es ist auch komplett unrealistisch. Also warum sollte jemand Feldarbeit machen, wo gerade ein Schützengraben ist? Also es ist einfach, ich weiß nicht, was da an Historie halt drinsteckt wirklich, aber es klingt für mich alles wahnsinnig unrealistisch, was da erzählt wurde in dieser die Geburt über die Jahrhunderte Geschichtsstunde, die einem da gegeben haben. Das ist vielleicht so, habe ich mal schnell im Buch gelesen und erzähle ich jetzt mal so nach, aber so richtig sicher weiß ich auch nicht mehr genau, was da drin stand.
Du hast auch recht oder auch alleine so. Wieso, genau, solltest du auf dem Feld arbeiten, während nebenbei noch geschossen wird und die anderen einen Schützengraben brauchen, ne? Also,
ja, und warum musst du da leise sein? Also,
das ja. Stimmt auch.
Also es ist halt alles, es ist alles sehr verquer, was da entworfen wurde.
Ja, also ich finde es schon gruselig. Also ich weiß auch nicht, ob wir den, aber das müssen wir nicht hier besprechen, ob wir den Geburtsvorbereitungskurs nicht nochmal wechseln sollten. Also ich fand diese Stelle schon. Das ist ja nicht so, weißt du, es ist halt eben nicht die dünne Graugrenze von, ich habe mal was Dummes gesagt, so. Das ist wirklich die fette, ich bin über die Schwarzgrenze gefahren mit leuchtenden Neonschrift in den Händen, bitte hier nicht weiterfahren und habe aufs Vollgas gedrückt. So. Ja.
Ach ja, na gut.
Ich habe es meiner Schwester geschickt und die hat mir heute einfach noch so, hier sind noch ein paar Atemtechniken von einem richtigen Frauenarzt. So, und hat mir so ein Video geschickt.
So, Gott, die Armen.
Ja, die hat wahrscheinlich genau das Gleiche auch gedacht. So.
Das war sehr nett. Das ist aber sehr aufmerksam, dass da dann nochmal positive Resonanz aus Freundes- und Familienkreis kommt.
Wenn wir aber nicht als normales Anekdotenthema heute gebärende Frauen im Schützengraben oder neben dem Schützengraben haben wollten, was war denn das, wofür wir eigentlich noch, worüber wir noch reden wollten, bevor wir über Black Widow sprechen.
Genau, bevor wir wirklich zum Film kommen, haben wir ja immer noch unseren kleinen Thementalk und weil es heute so ein regnerischer Sommertag ist, sprechen wir heute einfach mal über das Thema Regen.
Das heißt ein regnerischer Sommertag. Ich glaube, verfickt nochmal, Haken ist einfach weggeflutet worden von massiven Regen. NRW säuft gerade ab.
Mein Keller.
Es ist der
Chaos. In meinem Keller ist keine Tropfen Wasser. Deswegen glaube ich das nicht. Was sie dir alles erzählen. Fake News.
Okay, aber sollen wir jetzt sagen, wie wir, also ja. Sollen wir über Regen reden?
Ich würde jetzt gerne über Regen reden. Boah, das ist voll der Zungenbrecher. Magst du anfangen, weil ich bin Moderator und ich stelle die Frage, was hältst du von Regen, Benjamin?
Ich finde Regen, also klar, Regen ist anstrengend. Also grundsätzlich so, vor allem wenn es kälter ist, ist Regen natürlich anstrengend. Kennt man ja irgendwie, man geht so durch die Kälte und wird von Regen getroffen. Aber es gibt dann doch Situationen, wo, also ich verbinde mit Regen sehr viel Positives, ne? Also ich verbinde mit Regen, das eine ist so, Dachfenster schrägen und ein Buch lesen und das finde ich unfassbar schön. Mhm. Also oder auch einschlafen, wenn es Regen auf so ein Schrägdach prasselt, das ist unfassbar. Also das ist wirklich. Und die andere Sache, so Sommergüsse, finde ich, also gerade das, was wir jetzt hier haben, was NRW zum Absaufen bringt, woran du nicht glaubst, das ist tatsächlich auch was ich sehr, sehr schätze. Ich erinnere mich so an eine Situation in Thailand, da sind wir gerade auf Koh Phi Phi, heißt das so? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube schon, ja.
Wir sind mit so kleinen Kanus auf jeden Fall da übergesetzt, ganz in der Nähe von der Insel, wo auch The Beach gedreht worden ist. Und sind quasi, ich weiß gar nicht, ob das noch auf dem Kanu schon angefangen hat zu regnen, aber auf jeden Fall kam hinter uns dann aber, also wenn es schon so ein bisschen angefangen hat zu regnen, als wir losgingen, kam so eine, wirklich, dass man gemerkt hat, da kommt jetzt so eine Regenfront auf uns zu. Also so die war noch an unserem Rücken und verfolgte uns und oder vermische ich hier gerade zwei Situationen in meinem Kopf?
Nee, das ist so richtig, ne? Ja.
Und das war wirklich so, dass man im Rücken sehen konnte, ey, da hinten ist ein richtiger Sturmflutregen. Da standen wir schon am Strand und dann sind wir so losgelaufen, sind aber unterwegs von diesem Regen einfach eingeholt worden, weil der schneller war. Sind mit unseren Rucksäcken, das waren ja so große Wanderrucksäcke, komplett auf die Haut durchnässt worden. Und das Hotel, wo wir übernachtet haben, war nicht weit weg. Das war so ein, das Hauptgebäude war direkt an der Küste, also wirklich auch am Strand. Es war, weiß ich nicht, 300 Meter weiter oder sowas. Das muss man sich halt irgendwie vorstellen, da stand halt alles auf so Bambussachen und sowas drauf. Als wir da ankamen, haben wir von den Leuten dann riesige Handtücher bekommen. Das ist halt so, das war nicht mal mehr, wenn man sich denkt, Mann, Gott, sind die reich. In Thailand sind das bezahlbare Hotels. Und dann so einen netten Fruchtdrink. Und dieser Moment, also alleine durch den Regen da gelaufen zu sein Und dann dieser Moment, in diese Handtücher eingewickelt zu sein, das war so schön. Also das, und auch dieser Fruchtdrink. Ich werde wirklich, also jede Sekunde von diesem Moment hat sich in mein Leben eingebrannt. Und werde ich nicht vergessen. Aber wirklich ein ganz, ganz toller Moment. Ich könnte noch eine Regengeschichte erzählen, aber jetzt lasse ich dich erstmal.
Ja, nee, nur kurz dazu. Es ist die Qualität halt von thailändischen Regen ist auch nochmal eine andere als vom deutschen Regen, weil es wirklich total angenehm war, also jetzt jedenfalls als wir da waren, ne, das war so ein richtig, also als würde man unter so eine warme Dusche sich stellen, nur dann natürlich die Haut wird dann nass, also die nicht die Haut, die Klamotten werden nass, die Haut wird auch in der normalen Dusche nass, hoffentlich. Und
ja, aber die Intensität ist natürlich auch härter, ne? Ja, also das muss man sagen, man ist halt, also das ist wirklich wie eine Dusche, also wie eine gut aufgedrehte Dusche.
Ja, und dann dieses eingemuckelt sein und also was ist so ein bisschen dieses Geborgenheitsgefühl, was man als Kind hat, wenn man irgendwie im Freibad war und die Mama dann ankommt und sagt, jetzt müssen wir dich mal trocken machen und dich dann so abrubbelt im warmen Handtuch und so, weißt du, es ist halt so dieses, wirklich, man fühlt sich halt so richtig schön eingemuckelt und geborgen. Das war echt eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Was hast du noch für eine Geschichte?
Nee, du wolltest auch noch über Regen reden oder hast du nichts mehr zu erzählen?
Ja doch, also ich wollte was so komplett anderes sagen, weil ich finde Regen immer total entspannend. Also das ist nicht total anders, aber ich wollte über den deutschen Regen reden, weil letztens, als ich unseren Sohn in den Kindergarten gefahren habe und dann diesen morgendlichen Regen, der aufs Autodach fiel, so gemerkt habe, da dachte ich so, was ist, also ich merke einfach, wie meine Muskeln sich dabei total entspannen. Also ich weiß nicht warum, aber Regen hat bei mir immer so einen krass entspannenden Effekt. Also gerade wenn man drinne ist und wie du es gerade schon sagst, der irgendwie draußen irgendwo gegens Fenster prasselt, das ist keine Ahnung warum, aber ich könnte mich dann immer ins Bett legen und schlafen oder lesen oder sowas.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, das andere war, also da bist du schon.
Ja, ja, so, bitte.
Das andere war dieser Regen in Norwegen, also da waren Katrin und ich mit auch wieder mit Kanus unterwegs, anscheinend immer, wenn wir mit Kanus unterwegs sind, haben immer alleine auf irgendwelchen Inseln gezählt, auf so einem Fjord.
Immer wenn wir im Urlaub sind, merkst du?
Mehrere Tage quasi. Und ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, wann es angefangen hat zu regnen? War das morgens oder war das abends? Also
das war morgens, als wir aufgestanden sind, war es schon. Und dann
okay, dann hat es aber richtig, richtig fies geregnet. Das war auch nicht schön. Das Wasser lief so langsam ins Zelt rein und unsere Sachen wurden richtig nass und es war so, dass man selber dachte, okay, die Tour dauert jetzt aber noch ein paar Tage und wir werden gerade richtig, richtig nass. Und das war auch nicht so nett nass, sondern so unangenehm nass. Und dann war es so, man war total frustriert, hat sich irgendwo in diesem Zelt verschanzt, hat versucht irgendwie so ein bisschen diese Wellen des Wassers aus dem Zelt irgendwie noch rauszubekommen. Aber dann ist es halt so gegen Mittag oder Nachmittag schon so richtig krass aufgehellt und war so ein richtig schöner, knallender Sommertag noch. So dass wir unsere Sachen zum Trocknen raushängen konnten und dann sind wir nackt baden gegangen. Ha, liebe Spielkinderhörer, jetzt habt ihr uns nackt im Kopf quasi. Stellt euch einen 5 Meter Penis vor. Ich wollte als erst Zentimeter sagen und dann dachte ich so, okay.
Oh!
Ja, welche körperlichen Attribute möchtest du? Riesige Brüste. Ja. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Große Schamlippen. Naja, auf jeden Fall.
Stell dir mal vor, das wäre so ein. So ein Attraktivitätsding.
Große Schamlippen.
Total absurd. Ja.
Da musst du immer so Gewichte reinhängen, das machen dann quasi alle, damit die länger werden. Und dann schleifen die immer so bis zu den Fersen runter.
Wie diese Ohrläppchen, wenn du da diese genau, Teller so oder diese. Ne,
ja, habe ich so gedacht, so Tunnels. Dann hast du auch so Tunnels in den Schamlippen.
Ja, es geht bestimmt, oder? Haut ist dehnbar.
Kannst du noch mehr Löcher ficken. So, Entschuldigung.
Ja, ich nicht.
Auf jeden Fall sind wir da nackt baden gegangen. Das war echt schön, weil da war keine Sau. Ich glaube, heute wäre es uns wahrscheinlich sogar egal, wenn es einfach so ein Freibad wäre.
Man wird halt älter.
Ja, genau. Wollte ich auch ganz sagen. Mittlerweile sind wir in dem Alter. Und ja, das war auch richtig schön. So, haben wir da mal schön über Tunnels, Schamlippen und Regen gesprochen.
Ja, vielleicht spricht aus dir auch so ein bisschen gerade diesen Wunsch nach Urlaub, was jetzt durch zwei Faktoren einfach etwas eingeschränkt ist dieses Jahr. Einmal durch eine gewisse Pandemie, die gerade herrscht und eine gewisse Schwangerschaft, die sich dem Ende neigt.
Ja, das erklärt jetzt alles. Mein Leben ist einfach so wie bei so jemand, der träumt. Nur, dass ich tagsüber, wenn ich rede, verarbeite ich Sachen, die ich irgendwo gesehen habe. Mit den Schamlippen und dem Runterhängen und sowas, da kam quasi der Geburtsvorbereitungskurs. der Wunsch nach Urlaub und dazu ist dann dieser ganze unsinnige Rede geworden.
Wow. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Eskapismus drin in Filmen, die man guckt. Und einen gewissen Film haben wir nämlich uns angeschaut und über den werden wir jetzt reden. Und zwar den Film Black Widow, der ja schon eigentlich letztes Jahr in die Kinos kommen sollte, dann aber aufgrund von Corona verschoben wurde und jetzt in Disney Plus VIP-Zugang zu sehen ist oder auch teilweise in den Kinos. Teilweise, weil der auch ein bisschen boykottiert wurde von Kinos, dass man gesagt hat, wir möchten nicht gerade die Art von Disneys Verleih Methoden hier unterstützen, dass da einfach sehr vorsichtig halt mit gehandhabt wurde. Aber trotzdem ist der Film sehr erfolgreich und auch gerade im Streaming hat der sehr, sehr hoch abgeräumt. Und ja, wir gehören auf jeden Fall zu den Leuten dazu, die sich im Disney Plus den Film angeschaut haben. Und jetzt erstmal meine Frage an meinen Mitpodcaster: Wie fandst du den Film?
Soll ich nicht spoilerfrei sagen, worum es geht?
Achso, genau, vielleicht ist das nochmal ganz, ganz nett. Worum geht es eigentlich in dem Film?
Spoilerfrei,
und,
ne?
Spoilerfrei. Und wie fandst du ihn?
Also spoilerfrei geht es in dem Film, der der spielt zwischen Civil War und Infinity War. Es geht so ein bisschen darum, dass eigentlich Natascha Romanoff, also Black Widow, auf der Flucht ist, eben vor der Regierung und sich so ein Safe House sucht, beziehungsweise einen Safe Trailer, also so einen Wohnwagen. Und dort wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, weil eben alte Sachen von ihr da sind. Und in diesen alten Sachen ist tatsächlich irgendein Gegenstand, sie weiß nicht genau was, die jemand anders haben möchte, der relativ gut ist, der ihre Bewegungen also quasi imitieren kann, das sogenannte Taskmaster-Protokoll. Gleichzeitig sehen wir aber auch schon parallel als Handlungsstrang irgendwie so ein bisschen, wie so Geheimagenten-Mädchen quasi trainiert werden und als Waffen ausgebildet werden und das Ganze läuft zusammen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch irgendwie, das kann man noch spoilerfrei sagen, oder? Also, dass sie feststellt, die Spur führt eben auch zu ihrer Schwester, dass sie da als Kind, eigentlich ist richtig scheiße zusammengefasst, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es fängt ja schon bei den Geschwistern an, am Anfang, ne?
Ja, aber...
Gut, aber das führt dazu, dass sie auf jeden Fall den Weg zu ihrer Schwester wiederfindet und dass sie mit ihr als Schwester die Leute bekämpfen möchte, die sie in der Vergangenheit ausgebildet haben. Warum, lasse ich dann einfach mal da stehen, ja. Haben wir auch so ein bisschen auch noch, habt ihr noch Spannung am Anfang des Films, außerdem... Tut mir einfach so, als wenn meine Zusammenfassung nicht so schlecht gewesen wäre.
Ey, du solltest den Film nicht nacherzählen, du sollst ihn zusammenfassen, deswegen hast du das sehr gut gemacht.
Danke, danke, sehr nett.
So, genau. Und wie fandest du den Film? Vielleicht,
ich würde ihm auf unserer Skala, und ich lehne sie immer noch nicht ab, 7 von 10 Punkten geben. Ich weiß, das überrascht jetzt den einen oder anderen, dass ich den Film tatsächlich ganz gut fand. Ich habe viele positive, aber auch viele negative Stimmen gehört. Vielleicht ist es jetzt doch gar nicht so überraschend. Ich finde an dem Film... Fangen wir einfach mal mit dem Negativen an. Also, was heißt negativ? Ich finde, er ist mir etwas zu dröge Action überladen. Also, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Action-Szenen. Und er ist dabei etwas oder deutlich humorloser als die letzten Marvel-Filme. Und finde, ganz ehrlich, wenn ich so ein Action-Gebolze mir angucke, habe ich da auch gern ein bisschen Humor drin. Also, ich alleine raste nicht so auf Action-Szenen aus. Allerdings fand ich die Action-Szenen ganz ansprechend choreografiert. Tatsächlich hat's vom Action-Anschliff ein bisschen Bourne-Identitäts-Flair gehabt. Teilweise auch vom Setting interessanterweise. Ich habe mich gefragt, ob die Wohnung der Schwester der gleiche Drehort war wie die Wohnung bei der Bourne-Identität. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das war so ein bisschen das, was ich negativ fand. Auf der anderen Seite finde ich, dass das MCU gerade, also ich meine, der Film hätte ja schon viel früher rauskommen sollen, ganz geschickt so einen Ausgangspunkt gewählt hat, auf der einen Seite zu sagen, ey, also man muss jetzt mal sich das kurz vorstellen bei denen, also der Film hätte ja schon längst rauskommen sollen. Man braucht einfach Zeit, wenn man jetzt wieder sowas aufbauen möchte, wie die Infinity-Saga, dann ist so nicht Endgame und dann knallst du beim nächsten Film einfach den Weg raus, wie es da weitergeht, so. Mhm. Du brauchst einfach Luft, um so ein Projekt, was über 10-11 Jahre geht, irgendwie ordentlich auf die Beine zu stellen und ein Gesamtkonstrukt aufzustellen. Und das kannst du nicht einfach nahtlos anschließen. Und das merkt man im Film natürlich auch an, dass die das wussten, aber das finde ich halt eben ganz geschickt gemacht. Und deswegen erzählen sie eben die Figur Natascha Romanoff, finde ich, sehr schön aus. Mhm. Also, dass man da so einen Überblick bekommt und wählen drin ein relativ unspektakuläres Topic, was mir aber ganz gut gefallen hat, nämlich das Thema so ein bisschen Familie. Mhm. Das kann man noch differenzierter beleuchten, das machen wir dann gleich im Spoiler-Teil. Und das hat mich tatsächlich sehr angesprochen, auch der Kern mit der Familie. Man kann jetzt sagen, dass das nichts richtig deep, was da passiert ist, und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, fand ich alles nicht so geil. Aber persönlich fand ich, es ist jetzt nichts, wo ich ausrast und sage, bester Film ever, sowas will ich nur noch sehen, aber ich finde trotzdem auch nichts, wo ich sage, ey, das MCU ist ab jetzt hier verloren, sondern ganz ehrlich, kann man mal an einem Kinonachmittag machen. Ich würde mir den Film auch definitiv noch ein zweites Mal geben, aber es ist eine solide Brücke, oder was heißt Brücke, oder so ein Zwischenfüllstück nochmal zu dem, was wahrscheinlich kommen wird. Das war jetzt sehr lange ausgeholt.
Ja, nö, aber war auch sehr interessant. Also ich stimme dir auch zu, ich würde den Filmen auch eine 7 von 10 geben tatsächlich. Ich hatte bei unseren Vorab-Geplänkel so ein bisschen das Gefühl, du würdest den noch besser bewerten. Deswegen fand ich es sehr interessant, so deine Meinung auch dazu zu hören. Deckt sich aber tatsächlich mit meiner Meinung. Ich finde, dass ich so ganz dieses Action-Gehabe, diese Filme, die ich kann mir die manchmal geben, ich finde die dann auch ganz okay, aber es ist halt nicht, dass ich dafür Feuer und Flamme bin. Also ich meine, diese ganzen Agentensachen wie hier James Bond, Mission Impossible, Bourne-Identität und sowas, ne, das lebt natürlich auch immer von so einem gewissen Clou. Wir haben auch so ein paar Clou-artige Sachen da drin, aber es ist halt, es wirft mich halt nicht total um. Ich mag halt lieber, wenn wirklich auch mehr mit Humor und Action gearbeitet wird. Also auch das hast du gerade schon gesagt und da stimme ich dir zu.
Ja, ich finde, um es vielleicht nochmal für mich einzuordnen, ich finde es besser als so viele Captain America-Filme oder als die Captain America-Filme. Ich nehme jetzt mal Civil War aus, weil Civil War ist wirklich stark. Haben wir in unserer Podcast-Reihe noch nicht gemacht, aber ich finde es jetzt, wenn ich jetzt so die Ära Guardians oder, also Guardians ist ein sehr, sehr starker Film, nehmen wir mal sowas wie Doctor Strange, dann ist das auf jeden Fall schlechter als das, was da an dem Niveau Doctor Strange, Ant-Man oder ähnliches geboten wurde, für mich jetzt persönlich.
Ja. Ja, was natürlich ganz interessant ist, welche Thematik jetzt hier aufgegriffen wird, ist, dass wir jetzt als Action-Heldin, also eine Frau haben, wir rücken halt Black Widow jetzt in den Vordergrund. Ich glaube, es ist jetzt auch im Marvel-Zeitalter so ein bisschen angekommen, dass man sagt, also ich glaube, mit Captain Marvel fing das ja an, dass man gesagt hat, jetzt ist erstmal die Frau hier im Vordergrund. Und das war noch so ein bisschen mit der Faust ins Gesicht, während jetzt bei Black Widow das sich ein bisschen organischer anfühlt und das aber auch ganz schön ist zu sehen, dass das heutige Kino sowas halt auch mit Frauen sehr gut bieten kann. Also, dass man auch Action-Szenen mit Frauen hat.
Ja, da kommen wir.
Kampfszenen.
Kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zum Spoiler-Teil, finde ich, das müssen wir auch nochmal drüber reden.
Ja.
Auch insbesondere, wie da so mit Bond-Referenzen umgegangen wird, oder beziehungsweise wie mit Bond-Filmen generell da umgegangen wird.
Ja.
Eine Sache hatte ich aber noch, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen. Achso, genau. Vielleicht, das wäre noch wichtig, mir das zu sagen. Ich habe mir vorgestellt, wie das MCU ohne den Film wäre. Und tatsächlich würde ich mir diesen Film weiterhin im MCU wünschen. Das war bei mir auch noch so ausschlaggebend, weil ich finde, er rundet halt die Figur eben Natascha Romanoff irgendwie nett ab. Er beantwortet noch einige Fragen, die man gehabt hätte. Und finde es schön, dass man sich die Mühe macht, sowas zu erzählen. Also finde das ganz gut, also im Rahmen des Marvel Cinematic Universe.
Sie wird dadurch zu einer etwas nahbareren, zum nahbaren Charakter. Also wenn man sich anguckt, wo sie herkommt und wie stark sexualisiert sie am Anfang war, und wie viel, wie viel mehr sie jetzt durch diesen Film dazugewinnt oder generell in der MCU-Reihe dazugewinnt, finde ich das auch sehr interessant. Aber ich finde, das könnten wir nochmal wirklich ein bisschen genauer im Spoiler-Teil betrachten.
Ich wollte nur sagen, ich finde ihn persönlich deswegen, also mir wäre ja wichtig, dass er, also das ist schön, dass er im Kanon ist.
Ja,
also.
Ja, definitiv.
So, ich würde sagen, wir hören da in der Ferne langsam einen Spoiler-Alarm anlaufen.
Und damit wir wissen, worauf wir uns einlassen, vielleicht kannst du uns noch mal erklären, schafft denn Natascha alias Black Widow ihre Vergangenheit abzuschließen und ihren Erzfeind zu besiegen?
Ja, schafft sie.
Gut. Und das andere Topic vielleicht noch wichtig, was du gesagt hast, Familie. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, was in der Geschichte mit dieser Familie überhaupt passiert, weil da, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, über den wir auch reden wollen, dass du uns noch mal kurz vielleicht erzählst.
Genau, also passiert ist, also fangen wir mal mit der Familie an, dann können wir den Rest, glaube ich, währenddessen immer so organisch aufgreifen. Ja. Dass sie ist letztendlich mit einer Schwester, die keine leibliche Schwester ist, das erfahren wir erst im Laufe des Films, bei einer Familie aufgewachsen, die auch keine echte Familie ist, sondern das ist eigentlich eine Familie voller Tarnidentitäten. Mhm. Das heißt, sowohl Mutti als auch Vati leben in Ohio, in den USA mit den beiden zusammen und haben eigentlich nur eine Tarnidentität. Und irgendwann kommt der Tag, wo sie wieder zurückgehen nach Kuba, um sich eben mit den russischen Leuten zu treffen, wo sie herkommen. Und machen das mit einer spektakulären Flucht eben aus Ohio. Und dann werden Natascha und ihre Schwester, mir fällt der Name der Schwester gerade wieder.
Jelena.
Jelena, aufgenommen wieder im roten Raum. Das ist ein Raum von einem Typen. Wie hieß der nochmal?
Dreykov?
Dreykov, Dreyfus?
Dreykov.
Und der trainiert quasi letztendlich junge Frauen zu Waffen. Also und das nicht in einer netten Art und Weise, wie das gewünscht wird eben, sondern mit massiven Eingriffen in den Körper und in die Persönlichkeit.
Ins Gehirn.
Ins Gehirn tatsächlich, genau, mit Gehirnwäsche. Und die werden dort trainiert. Und dann ist es halt so, dass letztendlich im Laufe des Films gibt es ein Gegenmittel, womit man eben diese Frauen von der Gehirnwäsche befreien kann. Und dieses Mittel ist das, was eben auch bei Natascha, was ich eben am Anfang nochmal erzählt habe, gelandet ist. Die Leute vom Roten Raum in Person vom Taskmaster versuchen quasi das wiederzubekommen. Und dann gehen eben Jelena und Natascha auf Hetzjagd, um letztendlich den Roten Raum zu zerstören. Dabei, jetzt erzähle ich doch eben alles ganz schnell, aber dabei holen sie sowohl ihren vermeintlichen Vater wieder aus dem Knast, der eben vom Roten Raum selber inhaftiert worden ist. Das war nämlich der Red Guardian. Der war auch eine Art Supersoldat, gespielt von, wie heißt er denn?
David Harbour.
Ja, genau. Den wir aus Stranger Things ja kennen. Und greifen dann aber auch zu dritt eben, weil er nicht weiß, wo der Rote Raum zu finden ist, gehen sie nochmal zu der vermeintlichen Mutter. Und dann.
Spiel von Rachel Weisz.
Von was ist Rachel Weisz denn? Woher kennt man Rachel Weisz? Den Namen, der sagt mir irgendwie was, aber.
Die Mumie. Ja, ich dachte, die hat doch in.
Wie heißt denn der Typ, der die Mumie ist? War Brandon Fraser, dachte ich. Aber.
Ja, aber da gab es auch eine Frau. Naja. Man kennt die, also es ist eine bekannte Hollywood-Schauspielerin.
Man ist dann kurz nicht sicher, wie die beiden Eltern auf welcher Seite die stehen, aber letztendlich nach etwas hin und her sieht man, okay, die sind mit, dass sie sich entschließen, aus verschiedensten Gründen, über die wir gleich mal spekulieren können, ob das plausibel oder nicht plausibel ist, mit den Roten Raum zu vernichten und dann tun sie das eben und vernichten erfolgreich den Roten Raum dauernd und am Ende des Films, also quasi trennen sich alle drei Charaktere oder alle vier Charaktere wieder und wir sehen dann nochmal eben eine Post-Credit-Scene, wo Natascha schon tot ist am Grabstein und Jelena nochmal ihren Grabstein besuchen geht und dann die Frau, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, aus Falcon and the Winter Soldier kommt.
Valerie oder so? Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Und sie rekrutiert, die auch quasi den, mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein, der aussieht wie mein Zahnarzt tatsächlich, Captain, der eigentliche Captain.
Ja.
Der sieht
aus wie der Zahnarzt.
Der sieht wirklich aus wie mein Zahnarzt. Aber der eigentliche Captain America aus Falcon and the Winter Soldier, was Union Jack? Hieß der so? Oder?
Ja.
Okay. Naja, auf jeden Fall, die ihn in dieser Serie rekrutiert, müsste man jetzt nochmal nachgucken, super viel Marvel-Hype-Wissen. Und sie rekrutiert jetzt eben Jelena, um zu sagen, okay, deine Aufgabe ist es, Hawkeye umzubringen, beziehungsweise Barton Flink, Find? Genau, Flint,
ja.
Genau, ich kann mir nie Namen so gut merken oder Jeremy Renner, worauf ihr halt Bock habt. So.
Merkt man gar nicht. Genau. Weil er für den Tod von Natascha verantwortlich ist.
Ja, wollen wir bei der Familiensache einfach ansetzen? Also,
ja, finde ich gut. Und da haben wir jetzt am wenigsten drüber geredet.
Soll ich darüber reden oder?
Ja, ich glaube, dir brennt es irgendwie mehr unter den Nägeln, deswegen bitte fang an.
Ich finde das tatsächlich, also mir gefällt es, das ist so ein bisschen. Wir kennen es nicht, dass ich, also zumindest ich habe so einen Werdegang irgendwie mit meiner Familie, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, in meiner Familie selber, ich habe eigentlich ein sehr schönes Familienleben gehabt und trotzdem habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich eine lange Zeit meines Lebens immer sehr unter Wert verkauft wurde, gesehen wurde oder irgendwas und auch viel meiner irgendwie, meines Selbst irgendwie darauf dann, das muss ja auch gar nicht mit meinen Eltern zusammenhängen, immer so ein bisschen darauf oder auch bei meiner Schwester. Lange Zeit darauf gepolt war, zu sagen, ich möchte zurück in den Familienkosmos kommen und dann sind alle stolz auf mich aus dem, was ich geworden bin.
Mhm.
Und das ist jetzt über die Jahre besser geworden oder sogar fast vollständig weg. Aber ich hatte halt lange Zeit in meinem Leben immer das Gefühl, wenn ich zurückgekommen bin, dann war ich wieder der Junge, der ich vor, weiß ich nicht, 20 Jahren war. Da konnte ich Lehrer geworden sein oder irgendwas. Und trotzdem war es egal, was ich bin. Wo man sagt so, ja, weiß ich nicht, mir fällt irgendwie so ein Moment ein, wo ich irgendwie mal sagte, so, ja, muss ich dem Hurensohn mal meine Meinung sagen? Also über das Wort Hurensohn, das sagte ich damals, kann man natürlich auch heute streiten und sagen, ist, versuche immer darauf aufzuklären, ist Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen feindlich? Damals benutzte ich das und dann war und sag ich mal so, nein, das kannst du nicht, also du musst dann aber dann anständige Worte wählen und denkst dir so, wenn man den Kontext kannte, so, dann würde ich ja niemals in meinem Berufsleben, wenn ich irgendwie privat darüber rede, kann man das ja mal so sagen, aber so als wenn man so als 30-jähriger Lehrer hingeht und jemand einfach du Hurensohn ins Gesicht sagt, so als wenn man nicht gelernt hätte, welche gesellschaftlichen Umgangsformen es gibt, ne, also und das finde ich, diesen Kern fasst der Film sehr schön eben ein, in dem Moment, wo die wieder als Familie zusammenkommen, sind die wieder komplett in ihrem Raster drin. Also, dann ist auf einmal die große Avenger-Superheldin Natascha Romanoff, ein kleines Kind.
Das anständig sitzen soll.
Genau, ihre Schwester ebenfalls. Ja. Und auch die Eltern sind wieder in ihrer kompletten Elternrolle. Und das ist halt sehr faszinierend. Also, ich finde das cool, dass es mal Platz in, also ich weiß gar nicht, mir fällt kein anderer Film ein, der das so gut macht. Und dass es Platz in so einem Superheldenkosmos für so eine kleine Geschichte gibt, die ich sehr gerne mag. Und etwas, was mich im Leben immer wieder fasziniert hat. Und das mag ich sehr gerne an dem Film tatsächlich.
Man muss halt dazu sagen, die waren ja, glaube ich, nur 3 Jahre haben sie diese Familie gespielt. Ne? Also am Anfang ist es ja noch nicht klar, da weiß man jetzt auch noch nicht genau, ob das wirklich eine Familie ist oder nicht. Was ich nur sehr interessant finde, wie es dargestellt wurde, und zwar, dass du immer so eine gewisse Bedrohlichkeit in dieser ganzen, also es wurde halt nichts Schlimmes gezeigt. Man sieht in dieser Anfangssequenz, wie Natascha als kleines Kind da Fahrrad fährt und zu ihrer Mutter und dann mit der kleinen Schwester spielt und so. Und du hast aber die ganze Zeit dieses bedrohliche Gefühl. Also ich weiß nicht, ob das durch die Musik ausgelöst wird. Oder also du weißt halt die ganze Zeit, irgendwas ist nicht richtig. Ne? Und dann kommt es halt zu dieser Action-Sequenz, wenn der Fadi nach Hause kommt und die dann halt flüchten müssen.
Sie ist ja auch am Anfang in dieser Sequenz der Spiegel dafür, dass das auch irgendwas nicht richtig ist. Die Mutter erzählt das mit den Glühwürmchen und du siehst auch, die hat auf jeden Fall Fachwissen so. Und du siehst an Nataschas Gesicht, dass sie sich offensichtlich nicht wohlfühlt in irgendeiner Art und Weise. Aber gleichzeitig, und das finde ich auch so gut an dieser ganzen Anfangssequenz, ist sie auch der Spiegel dafür, dass selbst sie irgendwie an diesem ganzen Familienkonstrukt hängt, weil sie greift ja auch nach diesem Buch, was die Mutter mitgenommen hat. Und das ist zum Beispiel so schön, finde ich, tatsächlich, also schön, dass ich jetzt so ausrastet, als wenn es so der Film des Jahrhunderts wäre. Aber das ist zum Beispiel so schön mit dieser einen kleinen Geste. Sie will das Buch mitnehmen, sehen wir, was bedeutet das Natascha.
Ja.
Und dadurch, dass die Mutter das Buch mitgenommen hat, lernen wir als Zuschauer ganz schnell, ihr ist das auch nicht alles scheißegal gewesen.
Du meinst mit dem Buch das Fotobuch, ne? Genau, die Bilder drin sind. Wo wir im späteren Verlauf des Films auch noch erfahren, dass die, um halt diese Familie halt vorzuspielen, Bilder gemacht haben von Weihnachten, Geburtstag und Ostern so an einem Tag, ne, damit die halt Bilder da drin haben und also
genau.
Wo es dann einfach nur so getan wurde, als ob.
In dem Fotobuch haben die das sind keine echten Fotos, sondern das sind nur Fake-Fotos, an einem Tag entstanden sind.
Genau, ne? Genau. Und die Natascha, also die kleine Natascha will das mitnehmen, weil sie das als Kindheitserinnerung irgendwie sieht und die Mutter sagt, nein, lass das liegen, wir müssen jetzt gehen. Das Witzige ist ja dann, dass genau dieses Buch dann später bei der Mutter auftaucht. Das heißt, wahrscheinlich hat die Mutter zu diesem Zeitpunkt das Buch selber dann eingesteckt. Ne? Ja, genau. Also hat es ihrer Tochter dann halt quasi verboten, weil sie wahrscheinlich nur das Notwendigste mitnehmen will und dann selber gesehen, okay, ich hänge aber auch da dran und das macht halt diese Familie halt aus. Ne?
Ja, deswegen, das meine ich. Das genau. Ist so cool, dass das mit so einer kleinen Geste wird das dem Zuschauer alles ganz schnell vermittelt.
Ja.
Das sind ja Sachen, da würden andere Filme, weiß ich nicht, 50 Minuten Filmzeit für verbrauchen und das wird nebenbei gemacht und das ist cool. Also
Das ist auch eine gewisse Kunst, das in der Art und Weise darzustellen, ja.
Ja, absolut. Und ich glaube, und das wollte ich jetzt gerade fragen, also vielleicht fange ich erstmal da bei dir an. Kaufst du denn dem Film, weil das ist wahrscheinlich auch ganz viel, wo was mit dem Film steht und fällt, kaufst du dem Film denn dieses trotzdem funktionierende Familienkonstrukt ab oder würdest du sagen, das ist völlig lächerlich, dass die als Familie aneinander hängen und irgendwie da auch nochmal zusammen jetzt den roten Raum bekämpfen?
Irgendwie glaube ich denen das. Also es ist halt so dieses, dass es eine gewisse Chemie gibt zwischen allen Charakteren, dass sie das, also es ist immer so, also gerade beim Red Guardian, also bei Alexei, dem Vater, dem Vermeintlichen, dass man, also mir war der nie so richtig sympathisch, aber er hatte auch sehr sympathische Momente, ne? Also es war halt immer so, dass man es dann halt nie so genau sagen konnte. Und das ist bei allen Charakteren gibt es halt Momente, wo du denkst, und dann denkst du auch wieder, okay, passt aber doch. Also es ist halt so, vielleicht wie so eine Familie auch irgendwie funktioniert, dass man aneinander hängt, ne? Und also gerade diese Szene am Küchentisch, wo alle dann wirklich sich wie in einer Familie verhalten, fand ich das auch sehr interessant, weil irgendwie hat man da diese Chemie gespürt und gespürt, dass da noch mehr ist als nur, weiß nicht, ein fremdes Zusammensein, weil eigentlich waren die nur 3 Jahre aktiv zusammen und danach, weiß nicht, 20 Jahre voneinander getrennt oder 25 Jahre oder so, ne? Und trotzdem war es anscheinend so eine prägende Zeit für alle diese Charaktere. Und das, irgendwie habe ich denen das geglaubt.
Ja, und ich möchte dafür auch nochmal Argumente anführen. Also ja, das bitte. Erste, was du selber sagst für die Kinder ist, dass, und das sagt ja auch Jelena formuliert es sogar aus,
ja.
Für die Kinder ist das die prägendste Zeit im Leben und deswegen ist das für sie alles real gewesen. Also, also alleine für sie ist es einfach komplett real.
Ja.
So bei allen anderen kann man sagen, das merkt man ja aber auch, dass sie direkt auf ihr Zimmer geht, so sie ist am stärksten in dieser ganzen Rolle drin in der Familiensache, ne? Also,
ja.
Und die anderen sind ja alles quasi letztendlich, also die Eltern zumindest, bei Natascha ist es noch nicht ganz so, aber sind ja alles geschulte Superagenten, das heißt, und die machen ihren Job ja richtig gut, das heißt, die werden ihre Rollen auch sehr, sehr gut gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und wenn du über 3 Jahre diese Rolle spielst, dann heißt es sich ja auch irgendwie mit der Rolle identifizieren. Und ja. Das ist, glaube ich, der Auslöser auch, warum die sich wirklich, also für mich auch glaubhaft als Familie letztendlich auch, also über dieses, ich habe so ein Gefühl, dass die sich so anfühlen, ich habe es nämlich auch abgekauft, dass ich auch sagen würde, man findet es auch auf der Begründungsebene Begründung, warum das eigentlich so ist.
Ja, und also ich meine, auch wenn man die Beziehung zwischen quasi Vater und Mutter in Anführungsstrichen sieht, die finden sich ja auch irgendwie attraktiv, ne? Also da ist ja auch so eine gewisse Chemie. Also es wird ja nicht auf eine Liebesgeschichte da irgendwie Wert gelegt oder so, aber es ist halt schon so, ja, die ist schon ziemlich ziemlich cool so. Also da wird über die Mutter wird ja zum Beispiel super, also kommt von dem Vater, ich sag jetzt mal Mutter und Vater immer, sehr viel Positives, ne, weil sie wurde ja bei der Flucht angeschossen. Die Mädchen gehen auch davon aus, dass sie eigentlich tot ist. Also wissen das halt nicht. Und er sagt so, nee, die war schon immer tough, ne? Und die ist halt, also der beschreibt sie jetzt halt sehr positiv, ne? Und dass sie auch so klug ist und, ne? Und so sexy, oder ich weiß nicht, ob er sexy sagt, aber auf jeden Fall auch äußerlich sehr positiv bewertet wird.
Finde ich übrigens als ganz kurzer Nebengedanke ganz cool, auch diese ganze Sequenz, du hast ja gesagt, dieses bedrohlich und irgendwas stimmt nicht und wie das dann bis auf diesen Flugplatz immer mehr aufgelöst wird, was eigentlich mit diesen Leuten alles nicht stimmt. So, also
ja.
Einschließlich Natascha, die einfach jetzt schon fähig ist, einen professionellen Soldaten zu entwaffnen. So, und das wird irgendwie so Stück für Stück irgendwie, werden einem da so Brocken hingeschmissen. Man denkt sich immer mehr so, das fand ich auch sehr nett gemacht. Ja, und ich finde tatsächlich, genau, bei Jelena ist klar und bei Natascha, warum sie sich gegen den roten Raum wenden. Für den Vater hat man eine plausible Begründung gefunden, weil er einfach von denen irgendwie nur gebraucht und in den Knast geworfen wurde.
Ja.
Der ist letztendlich verbittert dem roten Raum gegenüber. Und die Mutter ist ja auch letztendlich ein Missbrauchsopfer des roten Raums und das wird ihnen an ihren Kindern nochmal klar, für die sie irgendwie Gefühle entwickelt hat. Also auch bei ihr ist diese Wendung irgendwie klar. Und das ist auch ganz cool, dass sie die Anlage für das, was Natascha geworden ist, geschaffen hat. Natascha sagt ja immer, du hast mir das beigebracht. Ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Irgendwas über den Schmerz oder irgendwie sowas.
Kann ich auch nicht abrufen gerade.
Und das, was die Mutter quasi selber nicht geschafft hat, hat sie trotzdem in ihrer Erziehung versucht zu vermitteln und Natascha hat sich darüber hinaus weiterentwickelt und nimmt jetzt die Mutter mit, was ich auch cool in solchen Familienprozessen finde, weil sowas ja tatsächlich auch stattfindet. Also
ja, das stimmt. Das ist ja, du hast ja, als die ankommen, ist ja die Mutter noch so, dass sie den roten Raum informiert darüber, dass die jetzt da sind, ne? Und quasi die abgeholt werden. Aber durch diese Anwesenheit von denen, und das Gespräch, vor allem das Gespräch mit Natascha, wendet sich ja auch nochmal die Meinung der Mutter. Und sie ist halt tatsächlich auf der Seite und hackt dann mit Natascha zusammen diesen Clou aus, der für mich tatsächlich auch überraschend kam. Also mit diesem
Face-Swap-Gesichts. Ja. Weil man sich auch fragt, wo haben die Technologie mal eben so her? Also.
Nee, obwohl, das ist ja, die ist ja Forscherin. Also die Mutti ist ja. Die ist ja gerade ganz aktiv in dieser Forschersache.
Naja, aber wenn das so gut möglich ist, warum haben wir das bisher im MCU außer bei den Skrull noch nicht gesehen? Sind das die Skrull, ja, ne? Ja, so heißen sie.
Ja, ich überlege gerade, ob wir das nicht tatsächlich schon ob das nicht schon mal irgendwo drin, aber es könnte auch bei Agent of S.H.I.E.L.D. oder irgendwie sowas gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher.
Meinst du, es kam schon mal irgendwo?
Ich habe das Gefühl, dass das schon mal da war, aber das weiß ich nicht so genau. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Vater eingehen.
Also genau, also, muss man ganz kurz, weil wir ja im MCU-Format haben, da recherchiert man noch mal und klärt dann solche Sachen. Das ist natürlich jetzt, wir sind hier wieder im Kino-Review-Format, wo dann auch bei uns solche Fragen einfach auftauchen.
Genau.
Es gibt natürlich immer die Leute, die sich nach außen so stellen, als wenn sie alles wissen. Vielleicht gibt es auch jemanden, der wirklich alles weiß, aber wir sind das nicht. Das sind nicht wir.
Aber wenn ihr das seid und das vielleicht tatsächlich wisst, dann informiert uns bitte, spielkinderpodcast@gmail.com, weil dann sind wir auf jeden Fall schlauer und können das hier auch, unser Wissen auch verbreiten über unsere riesige Podcast-Plattform.
Was der Joke ist, dass ich immer, also quasi fast alle Nachrichten, die wir bekommen, kriegen wir an anderen Kanälen und nicht über die eigentliche Spielkinder-E-Mail, aber die ist die einzige, für die wir immer Werbung machen, also, aber es, ja. Hey. Wenn es mal den einen gibt, der darüber schreibt, freuen wir uns dann immer total. Alle anderen Wege sind auch erlaubt.
Ja, Instagram, Twitter, Facebook, lesen wir alles, freuen wir uns über Rückmeldungen. Da darf ich jetzt nochmal auf Alexeis Rolle kurz eingehen, weil ich ihn als Charakter auch sehr spannend finde. Er ist ja der klassische gebrochene Superheld oder Antiheld, wenn man so will, weil er ja eigentlich jedenfalls aus Amerika-Perspektive vielleicht dann der Böse wäre und er da im Gefängnis ist und halt auch immer noch Supersoldat ist, also obwohl er schon so einen etwas gebrochenen, älteren Körper hat, ein bisschen runder geworden ist, immer noch krass kräftig ist und sich selber halt durch seine Geschichten auch hochhält, obwohl die teilweise auch geschummelt sind, die man bei der Einführung von ihm in der Jetztzeit, also nicht als er damals Vater war, sondern wirklich jetzt da im Gefängnis sitzt, merkt so, dass das er dann auch teilweise in Frage gestellt wird, wie du hast in den 80ern gegen Captain America gekämpft, das kann nicht sein, der war doch noch im Eis, so, ne?
Ja.
aber trotzdem aber noch halt was drauf hat. Dennoch erfüllt er in diesem Film eher eine Rolle, wo man sagt, ist vielleicht so ein bisschen das Alberne, weil er halt schon was leicht Lächerliches hat, obwohl er halt so der starke Typ ist, versucht er sich dann in seinen Anzug zu quetschen und ist halt alles ein bisschen enger und...
Ja, wobei das ist ja auch was bei dieser typischen peinlichen Elternrolle irgendwie so dazugehört. Also sind wir noch nicht ganz von dem Familienklischee weg. Es ist halt, er hängt noch an dem, was er mal war. Es kommt mir so ein bisschen vor wie die Rolle, in der ich gerade bin. So. Also ich bin kurz davor, er zu werden. Ich bin noch so ein Zwischending.
Was vielleicht auch noch dafür spricht, nicht nur unbedingt im Familienrahmen, was mal war, sondern auch was ein Ablegen ist vom veralteten Klischees, ist, dass er dann zum Beispiel seine Tochter fragt, die dann irgendwie so ihn so anpumpt, sag mal, hast du deine Tage? So, weißt du, so was so richtig schön frauendegradierendes runter, also weißt du, so ich nehme dich nicht ernst, weil ich denke, du, keine Ahnung, bist gerade körperlich nicht in der Lage dazu oder keine Ahnung, ne?
Ja.
Das war also, was man halt wirklich aus so sexistischen Kreisen vielleicht dann kennt. Und die ihm einfach knallhart sagte, Alter, mir wurde der komplette Uterus entfernt, so ich kann nicht meine Periode, und an ihn knallhart das so zurückpfeffert und sagt, was mit ihrem Körper gerade los ist, und er so, okay, so genau wollte ich es nicht wissen, ne? Also,
ja, das ist auch eine super Szene, ne? Also.
Ja, das deswegen, also ihm einfach die Schranke da auch weist und sagt so, ey, nö. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Zeichen für den Umbruch, der halt auch in solchen Filmen, und das ist vielleicht der große zweite wichtige Part, den dieser Film halt auch aussagt, ne? Dass man jetzt mehr zeitgemäßer wird und sich halt auch auf die Frauenpower so ein bisschen da fokussiert.
Ja, es ist auch, also was witzig ist, dass, also Natascha guckt ja selber irgendwie im Trailer, also nicht im Trailer, also im Trailer im Sinne Wohnwagen-Trailer, guckt sie einen Bond-Film. Und das ist ja ganz witzig, dass hier dieser auch recht veraltete Konflikt, wo man ja auch nochmal drüber diskutieren konnte, ist das denn angemessen so? Aber ich denke, es ist eben aus filmischen Gründen gewählt worden, dass man hier eben wieder diesen quasi Russland-USA-Konflikt rausgeholt hat, weil es ja eben nochmal so ein bisschen, guck, wir haben die Männerdomäne Bond und jetzt kommt das Zeitgemäße nochmal mit Frauenpower, so geht's auch. Es ist natürlich auch ein Wink in Richtung der Bond-Filme, zu sagen, okay, so hat sich das Kino über die Jahre gemacht. Deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, dass man diese Klischee-Referenz Russland-USA hier drin lässt und sagt, okay, ist vielleicht auch kalter Kaffee, Leute, müsst ihr jetzt nicht eigentlich wieder aufwärmen, aber es macht halt Sinn an der Stelle. Also,
ja. Ja, vor allem, also wir haben ja jetzt größtenteils die, also beide Charaktere, die amerikanischen und die russischen oder osteuropäischen, ich weiß gar nicht, Russland, genau, sind glaube ich alle von also fast ausschließlich von westlichen Schauspielern porträtiert.
Ja, und sie sind auch nicht alle, ja, wobei, da würde man ja jetzt eigentlich wieder über anderen Ethnien quasi anfangen zu diskutieren, zu sagen, geht das, muss nicht in Russland Russisch spielen, also
Quatsch.
Ja, wobei, man würde es ja bei anderen Bereichen oder wenn es jetzt quasi ein Autist oder irgendwie sowas wäre, würde man tatsächlich, ich weiß, jetzt lass uns bitte nicht darüber diskutieren, warum es bei einem Autisten vielleicht noch einen Unterschied machen könnte, aber da kann man auch sagen, ja, es gibt aber einfach weniger autistische Schauspieler. Genau, aber dass man auch sagen muss, okay, weiß ich nicht, also finde ich, aber zumindest kann man sagen, dass die Rollen inhaltlich ja auch nicht alle Russen in dem Film, die dargestellt werden, sind quasi werden negativ dargestellt und alle Amerikaner eben positiv, sondern das ist halt schon vermischt.
Ja, genau.
Ich wollte auch noch mehr sagen. Du
also,
auch.
Ja, also wolltest du jetzt nochmal auf diesen Ostblock?
Nee, ich wollte es nur, weil es gerade dazu passte, was du gesagt hast, muss man eben einschmeißen, dass diese Bond-Referenzen
die
eben.
Genau, ja, also die Frauen sind nicht mehr nur hübsches Beiwerk, sondern tatsächlich auch die Hauptcharaktere und das, um nochmal auf den Force einzugehen, es fühlt sich halt organischer an, weil dieses ganze Setting ja schon so gesetzt wurde mit dem ersten Auftreten von Natascha Romanoff im MCU, dass man halt wusste, okay, sie gehört zu einer Spezialeinheit ausgebildeter Frauen und deswegen ist es jetzt auch sinnvoll, dass man da die Frauen in den Fokus hebt.
Genau, ich habe zwei Kleinigkeiten, die ich tatsächlich, aber die passen jetzt gerade ganz gut dazu. Also eine Szene, die hätte ich fast vergessen, die ist mir gerade wieder eingefallen. Die war so hart lächerlich. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Das war, dann wirst du gleich auch merken, warum ich dazu komme an dieser Stelle jetzt gerade. Erstmal denkst du, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Wenn die das Auto von dem Typen nehmen bei der Verfolgungsjagd, sagt Natascha irgendwie so, ja, du kannst ihm doch nicht einfach das Auto klauen. Und das ist so, das wirkt so. Da habe ich mich gefragt, ist das wegen Disney oder dass die Heldin jetzt auf einmal diesen Akt moralisch anzweifeln muss, dass die das Auto mitnehmen? Das wirkt doch für jemanden, der so Nataschas Werdegang hat, die macht doch sich nicht in der Verfolgungsjagd zwischen all diesen Dingen über sowas Gedanken. Also hattest du auch das Problem damit oder war das für dich?
Ist mir tatsächlich während des Films gar nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, stimmt, das ist eigentlich ziemlich blöd.
Ja, und jetzt kommt's noch, jetzt wird's noch dümmer. Also jetzt muss man auch mal, nachdem man mal vieles an dem Film hochgejubelt hat, auch mal ein bisschen Kritik losschießen, nämlich deswegen kam ich drauf. Bei der Gefängnisszene hat aber umgekehrt Jelena quasi kein Problem damit, mal eben eine Panzerfaust auszupacken und irgend so einen Gefängniswärter einfach in die Luft zu sprengen. So, also, wo man schon sagt, so eigentlich wollen die ja nur ihren Vater da aus dem Knast befreien und in dem Fall kann man jetzt nicht sagen, also wir wissen nichts über den Knast, ob das der böse russische Gefängniswärter ist, den es lohnt, einfach mal in die Luft zu jagen, aber das hat mich super irritiert, dass sie da einfach mal knallhart über Leichen gehen. Das geht ja sogar so weit, ich meine, da konnten die nichts für, aber es macht sich ja auch keiner mehr, über das geklaute Auto macht man sich moralisch im Film noch Gedanken, aber dass man eventuell jetzt gerade das Gefängnis mit einer Lawine irgendwie versenkt hat, so, mit allen Leuten, die da drin sind und dass die irgendwie da auch nicht mehr rauskommen und verhungern oder sowas, das ist jetzt irgendwie nicht so das große moralische Problem.
Ja, es ist, ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen vielleicht jetzt auch die Schwierigkeit mit den Kollateralschäden, die hier öfters angesprochen werden, auch die Tochter von Dreykov, die Antonia, die ja auch ein Kollateralschaden war, um halt Dreykov auszuschalten, als Natascha das damals quasi ändern wollte, dass dieser Typ noch da ist und dann in Kauf genommen hat, dass seine Tochter dabei stirbt, drauf geht, was sie ja dann nicht tut, weil sie dann zum Taskmaster wird.
Ja, aber gerade deswegen muss man sich ja bei dem Film nochmal vorsichtiger sowas angucken.
Total.
Also man torpediert auch seine eigene Aussage.
Richtig,
also,
genau.
Sagt, ein Kind ist, genau, ich weiß, das wolltest du genau. Ein Kind ist ein Kollateralschaden, der ist, den müssen wir erwähnen, aber einen Erwachsenen, der vielleicht eine Familie hat oder irgendwas, so, ach, dieser Gefängniswärter, wen interessiert's?
Wer in einem Gefängnis sitzt, dann hat er ja auch was Böses gemacht, weißt du? Dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn er dann stirbt.
Allerdings, das fand ich, wenn wir schon, also ich weiß nicht, hattest du bei deinem Punkt eigentlich den, wo ich den so ein bisschen zum Anknüpfen genommen habe, bevor wir jetzt so weit davon wegkommen, wolltest du dazu noch was sagen? Sonst warte ich einen Moment, sonst hätte ich jetzt bei diesen Kollateralscheinen angeknüpft und nochmal.
Nee, kannst du mal ruhig machen. Also ich muss später nochmal auf was anderes zurückkommen, aber das können wir.
Ja, weil ich finde, das finde ich schön, dass im Rahmen des MCUs das auserzählt worden ist, das meine ich eben. Dass wir jetzt wissen, wir erfahren ja immer wieder, dass quasi irgendwas Natascha gequält hat. Das wird immer wieder von also zwischen Flint und ihr angesprochen so und dass man jetzt weiß, was hat sie gequält. Und zwar, dass sie einfach eiskalt ein unschuldiges Mädchen letztendlich umgebracht hat, um aus der Situation rauszukommen. So, Und fand ich gut. Also,
ja.
Also hat sie ja gar nicht umgebracht, aber das hat sie bis dahin geglaubt.
Richtig. Ja, das wiederum fand ich sehr stark, dass man jetzt hier gewählt hat, also um vielleicht nochmal hier dieses Frauending da aufzugreifen, ne? Wir haben halt als wirklich männliche Teilnehmer an diesem Film halt nur den Alexei quasi, der ja eine spezielle Rolle hat, aber auch eine positive, wenn auch so ein bisschen die lächerliche Rolle noch ausfüllt, und Rakov halt als der große Bösewicht, so der sehr viel Macht noch über Natascha hat, der sie gedanklich halt auch noch steuern kann. Und wo sie aber durch ihre Mutter lernt, wie sie ihn halt ausschalten kann, was, finde ich, ein sehr krasser Black Widow-Moment ist. So, dass, ich hatte sehr wenig Gefühl in dem Film, dass man diese alte Black Widow, ne, die, wenn man sich hier zum Beispiel den ersten Avengers anguckt, ne?
Ja.
Die da ja, also ich glaube, die haben auch mit der Synchronstimme ein bisschen was verändert, weil die hat immer in diesen ersten Filmen, wo sie auftritt, immer nur sehr laszive Stimme, also so, die redet halt so sehr lasziv und weiß nicht, so sehr sexy, ne? Und das ist halt so nicht mehr zeitgemäß. Das war damals dann vielleicht okay. Ich glaube, das erste Mal, als Natascha Romanoff auftritt, sagt Tony Stark, ich will so eine haben. Also er behandelt sie halt
ja.
nicht wie einen Menschen, sondern, weißt du, so, da wird dann halt einfach nur so die Hülle gesehen. So, ne? Und das versucht man jetzt halt im Laufe dieses Films dann auch zu ändern. Und dieser Clou, den Natascha halt in sich trägt, also diese Intelligenz auch, ne, weil wenn sie Leute verhört und quasi selber eigentlich die Macht in der Hand hat, so wie sie halt immer in den MCU-Filmen auch dargestellt wird, so wenn sie eine Situation hat und dann kurz wird sie dann angerufen, wo sie eigentlich am Stuhl gefesselt ist und sagt, oh, ich bin fast fertig hier mit dem Verhör, und die Leute so, hä, wieso Verhör, du bist doch gefesselt, so, ne, so diese Situation, die kommt dann halt in der Situation mit Rakov auch wirklich dann auf, ne? Also dass man dann, dass man irgendwann versteht, okay, sie hat vieles nur vorgespielt. Sie hat, sie wusste, dass sie ihn nicht töten kann, weil sie halt Pheromon gesteuert ist. Und wenn sie jetzt ihre Nasenwurzel da zerdeppert, dann dann hat sie halt die Möglichkeit, ihn auch zu verletzen.
Aber ich glaube, also tatsächlich, dass der Film das gar nicht schlecht macht. Also da sind wir wieder bei den Stärken des Films so. So, sie hat es auch zum Beispiel in der Szene mit, wie heißt der jetzt, General Ross heißt der, glaube ich, ne? Der General, der sie verfolgt, aufgrund des Sokovia-Abkommens.
Ach so, ja, das kann sein.
Ich glaube, er heißt Ross, ich meine, er heißt Ross. Ja. Das ist der gleiche aus Dingsbums, ne? Ja. Aus, wie heißt der, Hulk, der, oder? Das ist der gleiche Typ, oder? Der Vater von Betty Ross.
Achso, das kann sein, das weiß ich nicht genau.
Ja, es gibt nur Talbot und Ross, jetzt habe ich es. Es muss Ross sein. Okay. Talbot sieht anders aus. Genau.
Okay.
So, aber da sieht man ja auch, da ist sie ja auch komplett die Kontrolle haben, die überlegene Black Widow, die sie ist. Also man hat in dem Film nicht vergessen, dass sie so ist, aber ich glaube eben, weil sie auch zurückfällt in ihre Kindheitsrollen, nehme sie zwischenzeitlich eben anders wahr. Also das würde halt total Sinn machen.
Ja.
Was passiert einem ja selber auch, wenn man wieder in dieses Familiensetting oder irgendwas reinkommt, dass man sich dann auch ein bisschen wieder zurückfallen lässt in das, was man eigentlich war. So.
Das stimmt, ja.
Und deswegen macht das, finde ich, auch nochmal Sinn.
Ja. Ich habe, glaube ich, jetzt die wichtigsten Punkte von mir abgehakt. Ich hätte noch quasi, weshalb wir haben jetzt sehr, sehr positiv geredet, vielleicht noch zwei Punkte, die ich zur Kritik anführen würde.
Ja, bitte.
Soll ich das eben machen?
Ja, mach mal.
Okay. Also einmal, was mich so ein bisschen im Film gestört hat, war, dass ich teilweise die Charaktere nicht so richtig nachvollziehen konnte. Also am Anfang, also nicht die Charaktere, eher die Geschichte. Also ich hatte so teilweise ein bisschen Probleme, der Geschichte zu folgen. Vielleicht liegt es aber auch daran, wenn man es das erste Mal sieht und sich halt drauf einlassen muss. So, das war bei manchen MCU-Filmen, dann wird halt sehr krass reingeworfen und man muss sich erstmal wieder erinnern und das nochmal irgendwie strukturell aufbauen, und hier kommen neue Charaktere dazu. Da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit.
Kannst du das irgendwie konkretisieren? So ist ja, es für also, mich so, oh, ja, hatte sie irgendwie
okay. weiter. Ja, also, dass Jelena und Natascha am Anfang, zum Beispiel, als sie das erste Mal aufeinandertreffen, sich gegenseitig umbringen wollen. Und dann auf einmal nicht mehr. Also, das wird halt irgendwie im Film erklärt, aber irgendwie, also...
Ja, das finde ich auch tatsächlich, ist eine, also nicht eine der generischsten und stärksten Szenen. Das ist ja. so ein bisschen... wir wollten jetzt noch einen Kampf zwischen zwei bitchy Frauen quasi, beide super...
ja, also ich meine, die Performance des dieses ist Kampfes super ist...
sexistisch, aber...
die Performance des Tanzes ist... des Tanzes. Des Kampfes ist auf jeden Fall super, super gut. Ne?
Ja, ja, aber
ich glaube, halt, darum ging es auch, das in gewisser Art und Weise darzustellen.
Das meine ich, aber man ja. wollte halt sehr gewollt den beiden ja. jungen Frauen Agentenkampf an der Stelle. Und das ist ja. so, also das streiche das Wort bitchy wieder raus, weil es ist ehrlich.
Die haben wahrscheinlich bald ihre Tage gehabt.
So wie die rochen.
Ja. Ja, und das mit diesen, also ich meine, der Aufhänger war ja dann tatsächlich diese, dieses Nervengift, was dann halt diese Blockade gelöst hat und diese Gedankenkontrolle gelöst hat. Und das war halt so, ja, das klar, das ist halt der Aufhänger, dass es anfängt, da die Geschichte in Gang zu bringen, aber zum Schluss, also es lief dann halt immer nur so nebenbei und eigentlich war das irgendwie auch nicht mehr so Hauptsache. Es ging dann halt nur darum, diesen roten Raum zu zerstören und es hätte jetzt nicht unbedingt dieses Nervengift da noch gebraucht. Das ist halt so, ja, so ein bisschen überflüssige Spielerei gewesen. Weil nee. Ich finde, das wurde halt nicht zu Ende erzählt.
Das stimmt aber nicht, also weil das, also das ist doch Quatsch. Das Nervengift war total essentiell quasi, weil es letztendlich für die Story wichtig war. Also erstens wurden die Frauen ja doch alle mit dem Nervengift quasi noch behandelt und befreit. Das hat man ja sogar noch kurz gesehen es geht ja ganz viel in dem Film auch darum, dass man irgendwie indoktriniert ist und unter Gehirnwäsche steht und auch für die Mutter war das ja sogar tatsächlich, ist das ja irgendwie auch ein wichtiger Faktor. Wenn man das alles so krass nicht gehabt hätte, dann hätte man, ja, man hätte auch sagen können, ja, die sind halt so krass indoktriniert, also.
Ja, und.
Aber dann hättest du jeden Einzelnen irgendwie mental aufbrechen ja. müssen. Das ist viel zu viel Arbeit im Film ja. immer zu erzählen. So, da habe ich mit der geredet und dann habe ich die Taten reflektiert und die Gehirnflasche, genau. Und deswegen ist es schon so ein bisschen, also man braucht es. Also man braucht es schon so ein bisschen, um das dann schneller zu erzählen können, ne? Also.
Ja, genau. Also es war ja wahrscheinlich einfach, also man hat sich dann im Grunde einfacher gemacht und gesagt hat so, hier ist das Wundermittel und jetzt sind alle wieder geheilt.
Ja,
so,
man
ne?
kann ja sagen, genau, dass ja, es ein bisschen cheesy ist, ne?
Aber, ja, es ist ein bisschen cheesy und wahrscheinlich ist es so das, wo ich denke, ja, okay, das ist halt jetzt nicht so, man hätte es vielleicht dann auch kluiger machen können, so, aber ja.
Ja, aber da habe ich auch noch einen Kritikpunkt, der in eine ähnliche Richtung geht, das ist so ein bisschen, was den Supersoldaten angeht. In Captain America erfahren wir, Falcon the Winter Soldier ja. erfahren wir irgendwie, kleiner Spoiler, sehr überrascht dann, dass es auf einmal doch noch mehr Supersoldaten gibt und offensichtlich gab es ja auch noch den russischen Supersoldaten, so.
Ja.
Das ist so ein bisschen, mir hat man so ein bisschen das Gefühl, hätte ich das da aus Falcon and the Winter Soldier entnehmen müssen oder es kommt jetzt so ein bisschen überraschend, dass dann doch offensichtlich schon mehr Supersoldaten rumliefen und
ja.
das auch gar nicht so schwer ist, Supersoldaten zu erzeugen. Also so ein bisschen, wobei man ja immer noch das Gefühl hat, er ist so eine B-Variante des Supersoldaten. Ne?
Ja.
Er ist so ein halber Captain America, also der ja. russische Captain America. Der hat Sputnik bekommen.
Der ist halt nicht ganz so stark, ne? Und im Kampf für den Taskmaster gewinnt er ja auch nicht, ne? Also der, Entschuldigung, ich hätte fast das Wasser umgeworfen, deswegen war ich kurz weg. Der gewinnt ja auch nicht im Taskmaster-Kampf. So, es kommt ja, der wird ja dann, also der Taskmaster oder die Taskmaster, wie auch immer, wird ja dann eingesperrt, so und die damit die fliehen können, ne? Also er ist ja, er gewinnt keinen Kampf.
Wie ist das eigentlich schön, dass ich muss nochmal drüber nachdenken. Ich habe irgendwie kurz überlegt, es würde mich voll interessieren, wenn man so mit russischem Background schaut, wie man das dann eigentlich empfindet, dass man sagt, also ich habe das ja eben so als ist in Ordnung wegen Bonn-Film, wie man den Konflikt da wahrnimmt. Als Deutscher würde ich irgendwie sagen, ja, ist halt unsere Vergangenheit so und deswegen hat man wieder die bösen Deutschen genommen so. Meinst du, es ist, wenn man das als Russe guckt, ebenfalls so, dass man sagt, ja, oder ist das irgendwie...
Es wird eine fiktive Figur aufgebaut, die dann auch nur für... Also der sagt so, Dreykov sagt ja, ich bin derjenige, der im Verborgenen die Fäden zieht, so ich bin der mächtigste Mann der Welt, ne? Und es geht nicht um die russische Regierung oder die Russen an sich, sondern es geht nur um eine Figur, die dann zufällig halt in Russland sitzt, weißt du so, mit ihrem,
Sind das überhaupt Russen oder, also...
Ich glaube schon, also...
Ich bin gerade irritiert, weil Budapest ist ja nicht Russland.
Ja, aber die waren ja auf der ganzen Welt verteilt, also... Die waren ja auch in Norwegen und so.
Okay.
Also im Laufe des Films.
Ja, also okay, dann...
Ja. Ja, Also sagen wir mal, irgendwie, wenn man jetzt unwissend
ist. Ich haben jetzt gerade selber einfach den Russen reingedichtet oder wird er explizit irgendwo erwähnt? Also das wollte ich gerade nur fragen. Hm. Vielleicht sind sie auch Ungarn, also wegen Budapest. Also. Wobei über Kuba wird man wahrscheinlich, also irgendwas kommunistisches, ja. Ostblock-mäßiges, ne?
Also, ja, ja. Also wahrscheinlich, ja, es wird halt nicht genau gesagt, wo.
Okay.
Wo.
Und, ich habe auch noch mehr Kritikpunkte, du auch? Also,
ja, ich habe noch eine Sache, über die ich nochmal ganz kurz philosophieren will.
Ja, bitte. Und ich habe so eher einen, der in Richtung Global-MCU geht.
Okay, es geht nämlich nochmal um diese Humorsache. Weil ich glaube, wir sind halt noch nicht bei der kompletten Gleichberechtigung im MCU angekommen. Jetzt kommt ein ganz absurdes Argument, weil wir einfach keine witzige Frauenfigur so richtig haben. Also wir haben, wenn man sich einen Peter Quirrell anguckt, wenn man sich einen Tony Stark anguckt, wenn man sich einen Peter Parker anguckt, super intelligente Menschen, die aber so ein bisschen auch so dieses sich über sich selber lustig machen und irgendwie so ein bisschen verpeilt sein. Ne? Also und so eine Figur gibt's nicht und die gibt's ganz selten, das ist so, dass du eine weibliche Figur hast, die so aufgebaut ist. Nicht nur im MCU, sondern generell im in der Kraft. Wir haben vielleicht so eine Melissa McCarthy oder eine Rebel Wilson, aber das sind dann halt diese moppeligen Frauen, weißt du, denen du halt schon so ein Klischee halt zusprichst. Es gibt wenig diese sehr witzigen Frauen, die dann halt diese Leichtigkeit mit reinbringen. Und wir haben bei also wenn wir uns jetzt die MCU-Filme angucken, wo es hauptsächlich um die Frauen geht, dann haben wir einen Captain Marvel, die auch sehr ernst ist. Wir haben eine Black Widow, die sehr ernst ist. Und weißt du so, klar, man darf halt nicht in die Richtung fallen, wir machen uns jetzt drüber lustig, ne? Wir machen jetzt so ein.
Ja, du willst auf jeden Fall so eine One-Liner-Witzigkeit bei Frauen
haben. Ja, genau. Ja, also eine gewisse Leichtigkeit, aber die auch halt auch eine Ernsthaftigkeit halt mit sich bringen, ne? Und vielleicht ist es so das, also was dann.
Ich, ja, du, okay. Es ist schon klar geworden, was du sagen willst. Ich wirklich einfach mal völlig gleichberechtigt ab.
Weißt du, wer das. Ja, sorry. Ja, nein, wirke ich dich wieder ab, wenn okay. Du mich abwürgen willst. Weil wem ich mir das sehr gut vorstellen könnte und wer das hat, allerdings noch nicht im MCU, sondern nur in der Marvel Comics, weil ich letztens einen davon gelesen habe.
She-Hulk.
She-Hulk habe ich nicht gelesen, ich habe Spider-Woman gelesen, weil Spider-Woman eine schwangere Superheldin ist. Jedenfalls eine Zeit lang. Und die hat das nämlich auch. Und die hat halt auch diesen Witz und dieses so ein bisschen sich über sich selber lustig machen halt auch noch mit da drin. Und vielleicht, ich meine, MCU wird immer weiter ausgebaut. Irgendwann könnte auch die Spider-Woman kommen.
Also ich finde, man kann deinen Punkt nicht komplett wegschmettern, weil mir nicht sofort jemand einfällt, wo ich sage, nee, aber die ist die One-Liner-witzige Frau so. Deswegen finde ich, hat er was. Also möchte es auch so stehen lassen. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, was mich so ein bisschen weiterhin stört bei aller, also aber dann sind wir schon wieder bei der Thematik. Ich würde das jetzt auch gerne heute mal kurz halten, also weil wir da jedes Mal drüber reden. Aber es wird wahrscheinlich uns auch die nächsten 5, 6 Jahre noch im Kinoumbruch begleiten, leider. Ich finde aber gleichzeitig darf es auch nicht in die Richtung gehen, was, also bei Black Widow macht das jetzt vielleicht irgendwie Sinn und ist das noch irgendwie halbwegs generisch, aber jetzt haben wir zum Beispiel Männer werden dann entweder grundsätzlich in der bösen Rolle besetzt oder als der vollkommene Tollpatsch-Held. So. So, und das darf halt, also das kann halt mal ein Film kann das in Ordnung sein, aber in einer ganz fortschrittlichen Zukunft bin ich in einem Film, wo Frauen, Männer auftauchen und das, was der Filmstruktur eben angepasst ist, eine Frau einen Kampf gegen einen Mann gewinnen kann, ein Mann gegen einen Kampf gegen eine Frau gewinnen kann. Und das alles generisch aus der Erzählung irgendwie herauskommt und irgendwie auch Sinn macht. So. Ja. Verstehe voll, was du meinst. Tu mich nur so ein bisschen schwer zu sagen, ja, wir brauchen jetzt eben noch die One-Liner-witzige Frau. Übrigens haben wir sie vielleicht mit Dana Lewis, heißt die so? Oder Darcy Lewis? Oder die aus
ja, stimmt. Ja, die hat auf jeden Fall diesen Witz, bringt die mit rein, das stimmt, ja.
Ja, die wäre tatsächlich noch so ein Beispiel für den Charakter, den du suchst.
Ja, aber die ist halt immer eine krasse Nebenrolle. Also die hat sowohl im MCU als auch, also im Film als auch in der Serie. Ja.
Also ich finde das völlig okay, aber dann wäre die Frage, also ich meine, glaubst du wirklich, also dass du jetzt selber nicht, da bin ich mir sicher, aber dass Frauen da draußen, dass wirklich jede Frau jetzt diesen Identifikationscharakter, für, also ist das wirklich auch, das muss man sagen, dieser Umbruch, also für mich, ich persönlich als Mann, verliere null an meiner Identifikation, wenn jetzt zum Beispiel mehr Frauen im Film gezeigt werden. Glaubst du wirklich, dass das so vielen Menschen da draußen helfen würde, dass sie sagen, ja, endlich darf ich wieder stark sein, ich bin eine Frau. Also ich finde, dann haben wir andere Probleme, die wir gesellschaftlich aufarbeiten müssen als das Kino. Also
nein, also es darf auf jeden Fall nicht in so ein 1:1, wir drehen das Ganze jetzt um, ne? Weil das könnte man jetzt ja auch Black Widow eben vorwerfen, wenn wir uns die männlich-weiblichen Charaktere halt angucken, weil das könnte da auch passieren. Ich finde das jetzt aber für den Film tatsächlich sehr generisch, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe. Aber dass wir jetzt einfach sagen, okay, jetzt ist das Zeitalter der Männer, jetzt kommt das Zeitalter der Frauen. So. Für mich, also ich weiß, also ich beschäftige mich halt gerne mit dieser Thematik, weil ich das ganz interessant finde. Für mich war das nie das Problem, mich mit einem Mann zu identifizieren. Aber es gibt, glaube ich, immer noch so eine Vorbildfunktion, weil wenn ich mir jetzt angucke, sind denn Vorbilder für kleine Mädchen und wenn es sehr dann in so eine Gender-Richtung geht, sehr in eine Klischee-Richtung geht.
Ja, klar.
Und dann, also, ne, finde ich es halt immer schwierig. Und wenn man sagt, okay, eine Frau kann klug und witzig sein, ja, dann ist das doch schon mal was Positives. So, ne? Man kann ja niemanden erziehen, klug und witzig zu sein. Also,
ja, absolut.
Ne?
Also, deswegen ja, also finde ich schon, ist okay. Also ja. Kann ich mit leben mit der Aussage. Ja. Da brauchen wir jetzt auch nicht weitermachen. Hast du noch mehr oder sonst komme ich noch zu?
Nee, jetzt darfst du gerne.
Du bist eine sehr kluge, witzige Frau. Ich finde tatsächlich noch, was mich so ein bisschen in Richtung MCU also, so gerade beunruhigt oder stört, ist mit Yelena zum Beispiel. Ich brauche nicht für jeden Charakter, der jetzt verschwindet, wieder einen Ersatzcharakter. Also so, das ist was, wo ich nicht genau weiß, wie lange mich das MCU dann noch bei der Stange hält. Das ist natürlich was bei den Comics passiert. Dann ich weiß nicht, wie es bei der Comic, ob es da auch mehrere Black Widows gibt. Dann gibt es halt einfach die verschiedenen Thors und die verschiedenen Captain Americas und sowas so. Aber man hat ja jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass eventuell sie jetzt irgendwie in die Fußstapfen von ihrer Schwester treten soll.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, ja, verstehe auch, dass sie da irgendwie am Comic-Universum hängt und vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mir das selber so wünsche und bei jedem Charakter brauche. Ich finde es dann auch in Ordnung, wenn mal, weiß ich nicht, ein Thor verschwunden ist aus der Leinwand oder
Ja, und mal Platz gemacht wird für neue Charaktere, ne?
Also bei Iron Man ist es ja ganz gut. Da ist es ja irgendwie jetzt nicht so, dass gerade ist noch kein neuer Iron Man in Sicht und das finde ich völlig in Ordnung. Also
noch ein paar Jahre, dann wird die Tochter bestimmt Iron Woman.
Ja, das kann sein. Oder ich weiß nicht, so gesehen könnte ja auch Pepper noch.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja auch tatsächlich Pepper Woods hat ja auch Pepper Woods. Ja, das sind ja ähnlich. Pepper Potts und Pepper Woods.
Das wäre richtig geil. So ein Schwein in so einem Iron Man Anzug. Schick dich, Schorsch.
Iron Pick.
Iron Pick. Sollen wir einmal der. Sollen wir an der Stelle einfach aufhören?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt sehr brilliert mit Marvel Wissen den letzten 2 Minuten. Huiuiui. Es hat aber wie immer sehr viel Spaß gemacht, lieber Benni.
Ja, finde ich auch.
Dann, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch noch eine schöne Woche oder was auch immer ihr gerade macht, wo ihr immer seid und gebe das Wort an Benni und sag schon mal Tschüss.
Zum Bleistift, Tschüssikowski.